ihr Lieben. Schön, euch wieder in der Leitung zu haben. Herzlich willkommen bei der Sprechstunde mit Doc Michael. Der Fotosprechstunde natürlich. Heute geht es nicht um Krankheiten oder sonstige Gebrechen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist der 30. Dezember. Ich nehme auch heute genau an dem Tag, kurz bevor ich es hochlade, die Folge auf. Und ja, wir haben kurz nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Bei mir war es relativ entspannt. Viel Programm schon irgendwie. Also jeden Tag haben wir jemanden aus der Familie besucht. Danach noch mit Paten, Tante und Onkel von den Kindern was gemacht. Und am 29. sogar noch ein Geschenk für die Kinder eingelöst. Wir hatten Planetariumsführung für Kinder geschenkt bekommen und waren dann gestern mit Oma, Opa und ja, allem Mann da. Aber es war trotzdem irgendwie ein Programmpunkt am Tag, alles im Familienkreis und entspannt und ohne großes Erfüllungsdruck-Konstrukt oder sowas. Ganz easy. Und jetzt freue ich mich total, mit euch nochmal eine Solo-Folge aufzunehmen, denn wir hatten ja jetzt 2 Monate Pause. Zuerst hatten wir eine Sonderfolge mit dem lieben Frank Fischer gemacht. Viele Grüße, Frank. Und danach war ich krank und Falk, auch an dich natürlich, viele Grüße hier aus meiner Solo-Position heraus mal an dich. Ja, letztes Mal hat Falk übernommen für mich, als ich immer noch dahin gerafft war durch so eine typische November-Erkältung, was man sich im Karneval halt so mitnimmt. Ja, das Jahr ist fast vorbei und deswegen möchte ich, bevor wir hier ins wilde Tech-Talking und Nerding gehen, eine kleine, ja, Danksagungs- und Rückblickrunde machen. Mein erstes Jahr mit Fotografie tut gut im größten Sinne. Im Fotografie tut gut Freundeskreis bin ich ja jetzt schon 3 Jahre lang mit Falk zugange und ja, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, denn wir haben, glaube ich, 1,5 Jahre oder sowas in dem Dreh rumgeplant, bevor der Freundeskreis überhaupt veröffentlicht wurde. Das heißt, ja, ich bin eigentlich schon eine ganze Weile irgendwie so ein bisschen drin und trotzdem ist es was ganz anderes, hier ein Teil des öffentlichen Fotografie to Good Podcasts zu sein. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei allen von euch bedanken, dass ihr mich so warmherzig aufgenommen habt. In letzter Zeit bekomme ich immer wieder, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, aber in letzter Zeit ist es sehr intensiv geworden, aus dem Nichts irgendwelche Nachrichten bei Instagram meistens. Hi, ich wollte nochmal Bescheid sagen, ich höre immer Fotografie tut gut und bei der und der Folge hast du das und das gesagt und dazu habe ich den Gedanken und cool, dass du jetzt auch dabei bist und so. Also unfassbar schön, diese Rückmeldung zu bekommen. Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben, an alle, die aber auch einfach nur zugehört haben und ja, das mittragen und dass ich jetzt auch dabei bin. Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, es war ein sehr schöner Start und ich freue mich extrem auf das nächste Jahr und die nächsten Jahre mit euch und mit Fotografie to Good und ja, hoffe euch immer was Spannendes liefern zu können. So, und jetzt starten wir direkt mal wild hinein in die heutige extrem ja, technische, nerdige Frage, die an mich herangetragen wurde und am Ende ist sie aber trotzdem, glaube ich, ein Thema, das viele belastet oder betrifft oder beschäftigt. Und über das man aber am Ende vielleicht auch ein bisschen entspannter hinwegsehen kann, als man das manchmal so denkt. Und zwar hat mich der liebe Sebastian gefragt, ich paraphrasiere mal, denn in seiner Formulierung war eine, ja im Prinzip eine Gewichtung, eine Wertung des Themas schon drin. Und zwar hat er nach Sensorgrößen und Auflösung gefragt. Jetzt kennen wir das wahrscheinlich alle, wir haben irgendwas von der Kamera gehört, googeln das, das erste Ergebnis ist Kalumet, Fotoleistenschneider, Amazon, Saturn, Mediamarkt, was auch immer. Wir finden auf jeden Fall irgendwo eine Shopseite und schon im Beschreibungstext steht in den allermeisten Fällen erstens das Sensorformat irgendwie drin, also Kleinbild, Vollformat, wie auch immer, und die Auflösung. Meistens irgendwie, keine Ahnung, 40 Megapixel zum Beispiel. Da stellt sich einem ja die Frage, was für eine Relevanz hat das eigentlich in aller Regel und sind große Zahlen immer was Gutes oder große Sensoren oder ist es eigentlich auch egal, wenn der Sensor ruhig ein bisschen kleiner ist? Und da schauen wir jetzt mal so ein bisschen drauf. Ich versuche es nicht zu wild zu machen. Ich möchte an der Stelle schon mal zugeben, ich habe gerade einen Großteil der Sendung gelöscht. Vielleicht habt ihr eben den kleinen Cut gehört und fange jetzt nochmal diesen Teil an, weil ich mich so in Tech-Talk verrannt habe, dass ich irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen habe und davon ausgegangen bin, dass es keiner mehr hören will. Also, nochmal ein bisschen entspannter. Was haben wir denn für Sensorgrößen? Wir fangen damit mal an. Ich glaube, fast jedem Menschen, der sich für Fotografie interessiert, ist das Kleinbildformat, im Digitalen auch gerne Vollformat genannt, geläufig. Dabei reden wir von den guten alten kleinen Filmdöschen, die wir vielleicht früher in der Zeit, in denen unsere Eltern oder wir oder unsere Großeltern oder wer auch immer analog fotografiert haben, in deren Händen hatten. Ne? Also es sind diese kleinen Rollen mit meistens 36 Bildern. Es gab, glaube ich, auch 24er Rollen und vielleicht auch noch andere, das weiß ich nicht genau. 36 Bilder ist eigentlich so der Standard. Die liegen bis heute bei DM und Rossmann und wo auch sonst immer rum und man kann sie kaufen und in seine analoge Kamera einspannen und hat dann ein Bild, das 35 mm breit ist. Und davon leitet sich auch das Kleinbild oder Vollformat im Digitalen ab. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das bei allen Herstellern so ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass im digitalen Bereich damit ein 36x24 mm großer, also Seitenverhältnis 3:2, Sensor gemeint ist. Kleinbild hieß das Ganze, weil das, was wir eigentlich so als Standard in der digitalen Fotografie haben oder als gehobenen Standard eigentlich sogar fast, könnte man sagen, das war in der analogen Zeit eher der kleine Film. Und da gab es nämlich noch Mittelformat und Großformatfilme. Das waren dann noch ganz andere Klopper als so ein 36 mm breites Bildchen. Aber es hat sich als Standard durchgesetzt. Es ist sehr benutzerfreundlich. Man hat eine kleine analoge Kamera gehabt mit 36 Bildern auf einem Film. Das war super gut zu handeln. Man konnte es zurückspulen und der Film war wieder in der Dose lichtgeschützt und konnte ins Labor gegeben werden. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Wer es nicht kennt, schaut mal bei dem Foto-Zubehör bei Rossmann und DM, dann seht ihr die Döschen rumliegen. Genau. Meistens steht da auch eine Empfindlichkeit drauf, irgendwie irgendwas zwischen 100 und 800 ASA in den allermeisten Fällen. Und das deckt sich so ein bisschen mit unserer heutigen ISO im digitalen Bereich. Ja, also dieses Kleinbildformat hat sich irgendwie so zum Standard, auch was die Beurteilung anderer Sensoren anbelangt, entwickelt. Also irgendwie gibt es von da aus nach unten die Abweichungen Richtung APS-C. Das ist ein Sensor, der hat 24 mal 16 mm ungefähr. Micro Four Thirds, der ist nochmal um den gleichen Faktor kleiner. Also lasst mich nicht lügen. Es ist auch eigentlich nicht so wichtig, aber das will ich jetzt noch fragen. 18 mal 12, glaube ich. Ja. Roundabout. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Hersteller da das gleiche Süppchen kochen. Aber so in dem Dreh, also ist dann quasi ein Viertel vom Kleinbildsensor. Und dann kommen wir in noch kleinere Formate. 1 Zoll, das kennen wir aus ganz guten Kompaktkameras, Sony RX100 und Co. Da wird es noch kleiner, ein 1,3 Zoll Sensor, das ist Actioncam zum Beispiel. Melanie, viele Grüße an dich, hat mir zu Weihnachten eine DJI Osmo Action 5 Pro geschenkt. Da ist zum Beispiel ein 1,3 Zoll Sensor drin. Immer noch relativ groß und dann wird es von da aus noch ein Tick kleiner, in den meisten Fällen in unseren Smartphone-Sensoren. Ne? Also die Smartphone-Kameras haben auch alle relativ kleine Sensoren drin, wobei die auch irgendwie mit der Zeit immer größer werden. Und die Handyhersteller versuchen ja auch immer bessere Fotos zu liefern in ihren Handykameras. Deswegen sind die Sensoren auch schon relativ groß geworden. Aber ich glaube, über 1 Zoll gab es noch nicht. Aber immerhin, das war, glaube ich, schon mal in irgendeinem Handy eingebaut. Habe ich jetzt leider gerade nicht auf dem Schirm, welches es war. Ist aber auch nicht so wichtig. Also wir haben diese ganzen Sensoren, die kleiner sind als das Kleinbildformat. Und dann gibt es natürlich auch bis heute noch in der Außendarstellung die Ausreißer quasi nach oben und dann sind wir im digitalen Mittelformat gelandet oder wir landen bei Spezialsystemen, wobei das noch kurz zum Mittelformat, das Mittelformat, was wir im Digitalen haben, kleiner ist in aller Regel als das, was wir im Film als Mittelformat bezeichnet haben. Da reden wir auch schon mal von einem 120er Film. Ich glaube, ein 120 mm Sensor gibt es in, ja, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es ist in keiner digitalen Mittelformatkamera aktuell irgendwie serienmäßig, standardmäßig irgendwo verbaut. Also der Sensor ist meist etwas kleiner. Ich glaube, 6x5 cm oder sowas in dem Dreh ist so der Einstieg im Fuji GFX-Bereich. Da lehne ich mich jetzt aber weit aus dem Fenster und weiß es nicht genau. Aber so in der Dimension spielt sich das dann meistens digital ab beim Mittelformat. Ja, dann habe ich mal geguckt, was ist eigentlich der größte digitale Sensor? Und da reden wir von einem natürlich speziell dafür hergestellten Sensor für ein Teleskop. Und zwar die LSST-Kamera. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, wo die steht. Auf irgendeinem Berg in irgendeiner Wüste mit Sicherheit, wo der Nachthimmel immer besonders klar und verschmutzt ist durch Lichtquellen. Und das Gerät ist 64 Zentimeter groß. Also das ist größer als mein Unterschenkel inklusive Ferse. Und hat 3,2 Gigapixel, also 3200 Megapixel. Das ist ein ziemlich heftiges Gerät und das Objektiv hat einen Durchmesser von 1,57 Meter. Also da ist richtig was los. Das Ding ist vor allem dafür da, wenn ich es recht in Erinnerung habe, das macht irgendwie 3 Bilder pro Minute oder so für 10 Jahre oder pro Stunde, ich bin mir gerade nicht sicher. Und soll vor allem dunkle Materie erforschen. Also da reden wir über astronomische Phänomene, die man weder mit bloßem Auge noch mit normalen Systemen irgendwie nachweisen kann, sondern da geht es eben um Gravitationseffekte im Weltall, die man sich aus heutiger Sicht noch nicht erklären kann. Und dafür braucht man eben einen riesengroßen Sensor, um unfassbar viel Licht zu sammeln. Das ganze Ding ist in ein Gebäude eingefasst. Also ja, solche Sensoren gibt es auch. Die spielen für heute aber keine besonders große Rolle, zeigen aber, dass ein Mittelformat-Digitalsensor noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein muss, aber es eben im Praxisalltag ist, weil man auch irgendwann mal eine ausreichend große Kamera in der Hand hat und nicht noch mehr mitschleppen will. So, was hat das jetzt für Vor- und Nachteile? Also einerseits, das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört, ist der Unterschied in der Schärfentiefe vorhanden, wenn man den gleichen Bildwinkel und die gleiche Blende hat. Also ein 12 mm Objektiv an Micro Four Thirds bildet den gleichen Winkel ab. Also es kommt an der gleichen Stelle die gleiche Menge an Ausschnitt quasi auf das Bild wie ein 24 mm Objektiv an einer Kleinbildkamera. Der einzige Unterschied ist, wenn beide auf Blende 2 stehen oder so, ist der Hintergrund, wenn man das gleiche Motiv fokussiert hat, beim Kleinbildfoto unschärfer als beim Micro Four Thirds Foto. Das heißt, alle, die gerne Bokeh haben wollen und drastische Unterschiede zwischen Vordergrundschärfe und Hintergrundschärfe, blicken oft zu großen Sensoren Kleinbild oder Mittelformat, weil das da einfacher herzustellen ist. Es gibt auch super lichtstarke Objektive für kleinere Sensoren, also APS-C-Objektive mit einer Blende von 1 oder 0,95. Damit erzeugt man mit Sicherheit vergleichbare Bokehs, oder nein, erzeugt man gesichert vergleichbare Bokehs wie mit einem 1,4er oder 1,8er oder so in dem Dreh Objektiv an Kleinbild mit der äquivalenten Brennweite. Daher kommt ja auch dieser Crop-Faktor, der besagt im Prinzip, wann erhalte ich den gleichen Bildwinkel, wann schneide ich den gleichen Ausschnitt von meinem jetzigen Standpunkt aus dem, was ich sehe, aus, wenn ich dieses Objektiv drauf mache. Und dieser Crop-Faktor bezieht sich natürlich auch immer auf das Kleinbildformat. Das heißt, der besagt immer, um so und so viel musst du deine Brennweite umrechnen, wenn du das im Vergleich zu einem Kleinbildobjektiv siehst. Also zum Beispiel, um das nochmal zu rechnen, ein APS-C-Sensor hat 1,5 oder 1,6 als Crop-Faktor. Was bedeutet, dass wenn ich rechne jetzt so mit 1,5, das geht im Kopf ein bisschen leichter, ein 30 mm Objektiv an APS-C habe, dann entspricht das an einer Kleinbildkamera einem 45 mm Objektiv. Ne? Mal 1,5, 30 mal 1,5 ist 45. Ja, das könnt ihr euch merken. Was spannend ist, ist, dass sich dieser Crop-Faktor auch auf das Bokeh auswirkt. Ne? Das habe ich ja gerade gesagt. Also am gleichen Standpunkt mit der gleichen Blende wird es bei einem größeren Sensor das Bokeh ausgeprägter, also der Hintergrund unschärfer und der Vordergrund. Aber die Lichtstärke, die tatsächliche, die Transmission quasi, die ist natürlich Objektivbau, Kunst und materialtechnisch abhängig, aber die ändert sich nicht. Das heißt, wenn ich an einem Punkt stehe und ich muss mit meiner Kleinbildkamera bei 24 mm und Blende 2, ISO 100 und ich belichte eine Sekunde, hoffentlich mit Stativ, sonst könnte es verwackeln, dann muss ich genau das mit der APS-C-Kamera, warte mal, was habe ich gerade genommen? Nee, Quatsch, Kleinbild, 24 mm und Blende 2, genau. Und jetzt gehe ich auf, sagen wir mal, Micro Four Thirds, Crop Factors 2. Ich brauche also ein 12 mm Objektiv, das steht auch auf Blende 2, auch auf ISO 100. Dann habe ich auch eine Sekunde Belichtungszeit. Also da verändert sich das nicht. Das bedeutet, das Sensorformat hat vor allem Auswirkungen auf den Bildeindruck. Gehen wir mal davon aus, ich bin sowieso belichtungszeitmäßig schon am Limit und möchte aber was mit besonders viel Schärfentiefe fotografieren, dann bin ich mit einem kleinen Sensor sogar besser dran, weil der bei der gleichen Belichtungszeit und der gleichen ISO eine größere Schärfentiefe hat. Also es ist mehr scharf im Bild. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass wir mit steigenden ISO-Werten da an ein anderes Limit kommen. Und zwar rauschen kleinere Sensoren wegen der geringeren Pixelgröße in aller Regel. Also wenn wir einen Kleinbildsensor mit 20 Megapixeln haben und einen APS-C-Sensor mit 20 Megapixeln, dann sind natürlich die Pixel auch kleiner, denn die müssen sich ja alle auf einer kleineren Fläche zusammenfinden. Und dann kommt weniger Licht pro Sensorpixel an, weil das Pixel klein ist, ne? Und weniger Lichtmenge abbekommt. Das sorgt dafür, dass der Fehler, den jedes einzelne Sensorpixel verübt, ein bisschen größer wird. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, eine Lichtmenge von 100 habe und mein Fehler ist 1 und ich verstärke das um den Faktor 10, dann habe ich irgendwann Bildinformation 1000, Fehler 10. Wenn jetzt der Pixel nur noch halb so groß ist, kriegt er also auch nur halb so viel Licht, dann kommt bei dem Pixel 50 an. Ich verstärke das bei auch Fehler 1, auch um 10, dann habe ich 500 an Bildinformation, aber trotzdem 10 an Fehlerwert. Das heißt, wenn der Pixel nur halb so viel Licht bekommt, verdoppelt sich bei Verstärkung des Signals auch der Fehler des Pixels, weil der Fehler des Pixels sich nicht halbiert, aber die Lichtmenge, die von draußen drauf kam, schon. Ne, das nennt man Rauschabstand, gibt es in der Musik auch. Das Phänomen hätten wir zum Beispiel hier auch, wenn ich ganz nah an dem Mikrofon dran bin, dann ist mein Signal für das Mikrofon sehr viel lauter als der Raumhall. Wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter weggehe, dann hört ihr wahrscheinlich anteilig, ich muss jetzt auch lauter schreien, damit an dem Mikrofon noch genug Signal ankommt, aber dann hört ihr auch mehr vom Raum. Das heißt, der Rauschabstand wird viel geringer, in dem Fall der Hallabstand, der Abstand vom Raum wird geringer, weil mein direktes Signal so viel geringer wird, dass das, was von außen noch dazukommt an unerwünschten Faktoren, stärker wird. Und das haben wir beim Sensor eben auch. Jetzt gibt es unglaublich viele Mythen und Sagen um das ganze Thema Bildlook. Gibt es den Mittelformatlook? Ist, wenn ich ein Porträtobjektiv an einem kleinen Sensor habe, dass er dann geringere Brennweite hat, nicht auch die Verzerrung von der geringeren Brennweite vorhanden. Da kann man mal wunderbar ein ausführliches Video von Martin Krollop bei YouTube gucken zu. Da wird das nochmal im Detail erklärt und so. Aber ich möchte darauf auch hier nochmal kurz eingehen, weil das oft so eine Befürchtung ist, wenn ich mit einem APS-C-Sensor durch die Gegend laufe oder ich nehme mal Micro Four Thirds, weil durch den Kropffaktor 2 wird es und weil der Sensor noch kleiner ist, wird das Beispiel ein bisschen drastischer. Wir stellen uns mal vor, wir möchten ein Porträt machen. Und wir reden jetzt gerade von so einem richtigen Studio-Porträt-Close-Up. Ich habe eine Kleinbildkamera mit einem 100mm-Objektiv vor der Nase. Und ich möchte die Person fotografieren. Und jetzt kommt jemand zu Besuch und sagt, ey, ich will genau das gleiche Bild machen. Ich habe aber eine OM Systems, ich habe einen Micro Four Thirds Sensor. Micro Four Thirds Sensor. Zungenbrecher zum Jahreswechsel, Wahnsinn. Was muss ich jetzt machen? Aha, 50 mm drauf machen, dann habe ich den gleichen Bildwinkel wie auf Kleinbild mit 100. Und jetzt sagt der ein oder andere Schlaufuchs, Moment mal, aber so ein 50 mm Objektiv, das verzerrt doch viel mehr als ein 100er. Oder wir machen das Beispiel drastischer, ich fotografiere ein Porträt mit 50 mm, wo die meisten sagen, ja, 50 mm für Porträt ist cool. Und mein Kollege mit der Micro Four Thirds Kamera packt seinen 25er drauf und die Kleinbildfotografen erschrecken sich und sagen, Moment, 25 mm, das verzerrt doch total. Es gibt doch eine riesen Nase und kleine Augen, habe ich mal irgendwo gelesen. Und der Kopf wird irgendwie deformiert. Das kann doch nicht funktionieren. Das ist nicht ganz so. Denn wir stellen uns mal gerade was vor. Und das ist ganz wichtig zu verstehen in diesem ganzen Kontext. Wir sitzen auf dem Stuhl gegenüber von unserem Model. Dazwischen ist ein Tisch. Also der Abstand zwischen mir und meinem Modell ist statisch. Da verändert sich nichts. Egal, mit was ich dieses Model jetzt fotografiere, das Größenverhältnis zwischen der Nase und den Augen oder zwischen dem Model und dem Hintergrund verändert sich nicht, wenn ich mich nicht auf das Model zu oder von dem Model wegbewege. Es ist nur der Standort aus mir als Fotograf, meinem Objekt und dem Hintergrund und etwa ich Vordergrund, wenn es einen gibt. Aber wir reden jetzt mal nur, das wird so zu kompliziert. Also ich, ein Motiv, das ich fotografieren will und dessen Hintergrund. Die Größenverhältnisse können sich durch keinen Crop-Faktor der Welt, durch kein Objektiv und durch keine Verzerrung oder Kompression bei langen Telebrennweiten, wie man so schön sagt, verändern. Da kann nichts passieren, denn das Licht kann nicht um die Kurve fliegen. Wenn Ich mache euch ein Beispiel, was ich gerade sehen kann. Das ist am einfachsten. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster. Vor mir steht noch so eine weihnachtliche Beleuchtung mit Halogenbirnchen. Und ich gucke durch die durch ein Fenster raus auf ein Haus auf der anderen Straßenseite. Das Birnchen ist jetzt ungefähr so groß wie das Dachschrägenfenster gegenüber. Also es verdeckt genau die Höhe. Das ist natürlich nicht so breit, aber es ist ziemlich genauso hoch wie das Dachschrägenfenster auf der anderen Straßenseite. Egal mit welcher Brennweite ich das jetzt fotografiere und egal mit welchem Sensor, daran ändert sich nichts. Denn das Bild, was hinter dem Birnchen ist, kann ja nicht um das Birnchen rumfliegen. Also ob jetzt ich mit 600 mm, okay, das wäre von hier aus wahrscheinlich mehr als Formatfilm, dann habe ich halt nur ein Birnchen drin und so einen Hauch vom Fensterrahmen. Aber der wäre dann eben genauso groß wie das Birnchen. Und wenn ich von hier aus mit 12 mm Ultraweitwinkel ein Bild mache, dann ist das Birnchen natürlich winzig klein im Bild, aber es verdeckt immer noch genau das Fenster, was im Hintergrund zu sehen ist. Und daran kann man sich ja schon direkt merken, Verzerrung. Ich rede nicht von Verzeichnung im Objektiv, was Bildfehler und eine bauartbedingte Geschichte, sondern von Verzerrung. Also das Verschieben von Größenverhältnissen im Bild ist nur eine Standpunktabhängigkeit. Es hat nur was mit Entfernung. Perspektive hat nichts mit einem Objektiv, sondern nur mit der Entfernung zwischen dem fotografierenden Objekt, also der Kamera, dem Motiv und dem Hintergrund zu tun. Und das ändert sich nicht, egal welchen Sensor ich habe, egal welche Brennweite ich habe, egal welche Blende ich habe, wobei natürlich bei tiefen, also bei starkem Bokeh, wird der Hintergrund größer, weil er unscharf wird und sich deswegen auch in alle Richtungen ausdehnt. Ne? Aber ja, das ist schon mal ganz wichtig. Und deswegen spielt es keine Rolle, ob ich das Bild mit meinem iPhone mache, denn da müsste ja, da reden wir von ganz anderen Crop-Faktoren, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber da wahrscheinlich irgendwie um die 10 oder sowas bestimmt. Ach, wahrscheinlich sogar mehr. Egal, wir gehen mal von einem Crop-Faktor von 10 aus. Das heißt, wenn ich mein Porträt auf der Kamera mit einem 85mm Objektiv mache, dann müsste ich bei meinem iPhone ein 8,5 mm, also vorausgesetzt, es ist Crop-Faktor 10, ein 8,5 mm Objektiv drauf machen. Sollte also diese Theorie stimmen, dass die Verzerrung des Objektivs nicht vom Crop-Faktor oder vom Crop-Faktor unbereinigt vorhanden ist, dann müssten ja alle Porträts mit einem Bildlook von 85 mm mit einem Smartphone eine Katastrophe sein. Riesengroße Nase, winzig kleine Augen, die Ohren sind am Ende der Welt, so nach dem Motto. Das passiert aber ja nicht. Und das ist nicht nur ein Ding von digitaler Aufbereitung hinterher, sondern das liegt eben daran, dass Perspektive nicht zu verändern ist durch ein optisches Medium, sondern das ist nur Standortfrage. Jetzt kommt aber natürlich dazu, im Analogen hatten wir und wahrscheinlich im Digitalen auch größere Pixel, wenn in einem größeren Sensor. Und da sind wir dann wieder bei Bildfehlern. Also wenn ich chromatische Aberrationen habe, wenn ich überhaupt Aberrationen habe, wenn ich kleine Unschärfen, Ungenauigkeiten im Objektiv habe, dann wirken die sich natürlich umso stärker aus, je kleiner der Sensor ist. Denn wenn mein Sensor 5 mm breit ist und der Lichtstrahl, das ist wieder hypothetisch, ne, damit es einfacher zu erklären ist. Der Sensor ist 5 mm breit und der Lichtstrahl wird vom Objektiv um 1 mm nicht genau auf den einen Pixel gelenkt, sondern trifft noch 1 mm daneben. Das heißt, ich habe ein Fünftel Bildfehler in dem Bild. Ne? Auf den 5 mm sind jetzt statt dem einen Pixel, das getroffen werden sollte, 2 Pixel von dem einen Lichtstrahl getroffen worden. Dann habe ich also auf einem Fünftel der Breite des Bildes Fehlinformationen, nämlich auf Pixel 2. Pixel 1 war mein Bildpunkt, der getroffen werden sollte. Pixel 2 ist versehentlich getroffen worden und hat auch Licht bekommen, obwohl er keins bekommen sollte. Und daneben sind 3 Pixel, die haben wieder kein Licht bekommen, wie es geplant war. Ja, Katastrophenbild kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Jetzt machen wir den Sensor mit der gleichen Pixel, machen wir den Sensor viel größer. Wir gehen jetzt, der Sensor ist nicht 5 mm, sondern 50 mm groß. Und wir haben das gleiche Objektiv davor. Dann ist auf einmal nur noch ein Fünfzigstel Fehlinformationen im Bild. Und das Ganze können wir jetzt natürlich auf unsere normalen Sensoren hochskalieren mit 24 mm und sagen wir mal 24 Megapixel oder eben ein hochauflösender Sensor von sagen wir mal 61 Megapixel. Das sind so die beiden Pendants bei Sony. Ich glaube, also meine A7 III hat und die A7C auch 24 Megapixel und die A7 R4 und R5 haben 61. Das heißt, ein Objektiv, das auf meinem 64 Megapixel Sensor noch sauber abbildet, könnte auf dem 61 Megapixel Sensor schon zwei drei andere Pixel mit Fehlern getroffen haben, die in meinem weniger hochauflösenden Sensor gar nicht auffallen. Und das gleiche gilt natürlich für kleine Sensoren, auf denen die gleiche Menge Pixel auch drauf ist, aber auf ein viel geringeres Maß gepresst. Setzt also auch voraus, dass die Optik, die vorne dran sitzt, viel hochwertiger und präziser gearbeitet ist. Und das ist oft viel schwerer, als einfach einen großen Sensor zu nehmen und das gleiche Glas davor zu setzen und darauf eben auf die gesamte Bildfläche gesehen, den Fehler nicht so stark ausprägen zu lassen. Deswegen hat Mittelformat bis heute den Ruf und sicherlich auch zu Recht die Berechtigung, schärfer im Zentrum zu sein, also schärfer in der Schärfe zu sein, weniger Bildfehler zu haben, besser vergrößerbar zu sein. Ein analoger Kleinbildfilm konnte viel leichter auf eine Riesengröße skaliert werden als ein, jetzt habe ich Quatsch erzählt, ein analoger Mittelformatfilm konnte viel besser groß skaliert werden als ein analoger Kleinbildfilm, weil einfach mehr Fehler da waren und natürlich dann auch irgendwann die Auflösung der chemischen Komponenten dazu kommt und so weiter. Aber da wollen wir jetzt mal noch gar nicht hin. Aber was wir am Ende lernen ist, so richtig relevante Unterschiede macht das alles gar nicht mit der Sensorgröße. Wenn ich extrem groß vergrößern will, dann ist natürlich viel Auflösung und vor allem auch ein großer Sensor, eben um diese optischen Fehler der Objektive zu egalisieren, hilfreich. Wenn ich unfassbar viel mit sehr viel Schärfentiefe arbeiten will, aber bei nicht so guten Lichtverhältnissen und deswegen offenblendig arbeiten will, bin ich mit einem kleinen Sensor ganz gut beraten. Aber für 99% der Fälle spielt das gar nicht so eine große Rolle. Und ob ich jetzt ein Porträt mache mit 56mm 1.4 an APS-C oder mit 85mm 1.8 an Kleinbild, was macht das aus? Das sieht man nicht, wenn man nicht das 1:1 vielleicht vergleicht und dann auf Ideen kommt, weil man die spezifischen Objektive kennt und mit ihren Charakteristiken im Bokeh oder sowas. Aber man sieht es nicht. Es macht keinen Unterschied. Und das ist auch die schöne Nachricht. Man kann mit allem fotografieren. Und nur weil du gerade mit OM Systems unterwegs bist, heißt das nicht, dass du irgendwas nicht machen kannst, was jemand mit einer GFX 100 oder so machen kann. In allermeisten Fällen ist dieser Unterschied nicht so relevant für das, was du machst. Das wird erst in sehr speziellen Lagen, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, als es ums Updaten von Kameras geht, es wird nur in sehr speziellen Lagen bemerkbar und wenn du diese Auflösung oder wenn du diesen Sensor brauchst, dann wirst du das wahrscheinlich schon wissen. Dann hast du wahrscheinlich schon die Grenze von deinem System gefunden und weißt, an welcher Stelle du optimieren willst. Aber allgemein zu sagen, du brauchst einen großen Sensor, allgemein zu sagen, du brauchst viel Auflösung, ist, glaube ich, für alles das, was wir normalerweise machen, sowohl beruflich als auch im Hobbybereich, in aller Regel egal. Da spielen andere Faktoren eine größere Rolle. Zum Beispiel ist der Bildlook ja viel abhängiger davon, was für ein Objektiv hast du da vorne dran. Da rede ich jetzt noch gar nicht von, wie groß geht die Blende, was für eine Brennweite, sondern eher so dieses spezifische Ding, wie sieht das Bokeh aus, wie ist die Farbdarstellung von einem Objektiv, weil so ein Objektiv eben durch die Vergütung und die gewählten Glassorten auch bestimmte Farbprägungen ins Bild reinbringt. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Viltrox 85mm Objektiv, das ganz, ganz andere Bilder gemacht hat als mein Sony 85mm Objektiv. Die Farben waren ganz anders als Viltrox. Also ein bisschen, ich habe mir gesagt, sieht ein bisschen nach Fuji aus. Hatte so einen leichten grünen Stich vielleicht drin, aber auch warm. Sony ist ein bisschen bläulicher, magentafarbener. Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, aber man konnte sofort sehen, okay, das sind zwei ganz verschiedene Objektive, obwohl die beide Blende 1.8 haben und beide 85mm Brennweite. Von daher nicht so viel gucken auf Zahlen und Fakten, die man in Excel-Tabellen gegeneinander ausspielen kann, sondern eher auf Geschmack und ja, das persönliche Empfinden bei dem, was man macht. Und abgesehen davon kommt natürlich am Ende noch Lightroom drüber und dann egalisiert sich diese Farbverschiebung sowieso wieder und die Darstellungsgrößen, die wir in aller Regel im Alltag haben, sei es auf 10x15 aus dem Canon Selfie ausgedruckt, bei Instagram, bei Facebook, wann haben wir ein Bild so groß, dass wir sehen, dass Bildfehler aufgetreten sind, weil der Sensor nur APS-C und nicht Mittelformat war. Na, das kommt also alles gar nicht so super wild vor. Von daher, Entspannung ist angesagt. Aber wir haben das jetzt, glaube ich, mal ziemlich groß platt getreten, das ganze Thema. Ein wilder Tech-Talk war das jetzt hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wo ihr das direkt nutzen könnt, ist morgen. Denn da ist Silvester, es wird dunkel. Da spielen natürlich lichtstarke Sensoren ihre Stärken aus. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, Feuerwerk sieht besonders gut aus, wenn man denn Bock hat, Feuerwerk zu fotografieren. Und, naja, ob man jetzt Feuerwerk toll findet oder nicht, überlasse ich jedem Einzelnen. Wer auf die Idee kommt, Feuerwerk zu fotografieren, meistens sieht es besser aus, wenn man es ein bisschen länger belichtet. Und dann braucht man eh ein Stativ. Und dann ist es auch eigentlich egal, wie lichtstark der Sensor ist. Denn bei einer Langzeitbelichtung kommen die alle irgendwie wieder klar. Sehr schön. Genau, also ich brauche im Moment noch keine Mittelformatkamera, zumindest nicht nur, um einen Mittelformatsensor zu haben. Da reizen mich dann andere Themen dran als das reine Sensorformat oder die Auflösung oder sowas. Ich habe nur 24 Megapixel Kameras hier und habe in den allerwenigsten Momenten gedacht, schade, dass ich nicht mehr Auflösung habe. Denn wenn ich so weit croppen muss, dass ich dafür wirklich 48, 61 Megapixel bräuchte, das ist auch nicht meine Art zu fotografieren. Das könnt ihr euch zum Beispiel dahingehend auch mal fragen. Fotografiere ich eigentlich so, dass ich Spaß daran habe, hinterher massiv ins Bild reinzuschneiden? Ich rede jetzt nicht davon, irgendwie begradigen und dann nimmt man mal hier ein Fünftel von der Breite weg oder so oder macht aus einem 2:3 Bild ein 5:4 oder was auch immer. Sondern ich rede jetzt wirklich davon, dass man den Großteil des Bildes wegwirft, um einen kleinen Rest zu behalten. Und wenn der so schlecht aufgelöst ist, und man das regelmäßig macht und das Fotografieerlebnis für das eigene irgendwie bereichern, das zu sagen, ich habe aus dem Fenster fotografiert ein komplettes Haus, aber am Ende schneide ich mir nur die Dohle aus, die auf dem Schornstein saß. Wenn das deine Art zu fotografieren ist, klar, geh auf Auflösung. Hol dir 61 Megapixel, hol dir 100 Megapixel, was auch immer. Hauptsache, du kannst noch weiter reinschneiden, ohne zu viel an Auflösung zu verlieren. Aber ich glaube, den allermeisten wird es so gehen, mir geht es auch so, ich mag es am liebsten, ein Foto zu haben, das schon ungefähr so geframed ist, wie es aus der Kamera gekommen ist. Und wenn ich hinterher komplett rein, wild reinschneide, dann fühlt sich das für mich immer so ein bisschen danach an, als würde ich das wahre Foto so ein bisschen verkennen, was ich da gemacht habe. Und an Dingen schrauben, die ich eigentlich hätte lieber auf andere Weisen gelöst, nämlich irgendwie aufs Dach klettern, bis ich nah genug an der Dohle bin, um sie ausreichend groß zu fotografieren. Okay, das klingt auch gefährlich. Machen wir lieber nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich stehe lieber hinter Bildern, die zumindest ungefähr vom Bildausschnitt dementsprechend, was ich auch gesehen habe, als ich auf den Knopf gedrückt habe und nicht, was ich hinterher zurecht komponiert habe, indem ich den Großteil des Bildes weggeschnitten habe. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Feuerwerk fotografieren. Solltet ihr das morgen tun oder solltet ihr das im neuen Jahr hören? Irgendwas anderes. Hauptsache, ihr denkt nicht zu viel darüber nach, ob euer Sensor zu groß oder zu klein oder eure Auflösung zu gering oder zu groß ist. Macht schöne Fotos mit dem, was ihr habt und lasst euch nicht zu sehr stressen von diesem Wettrüsten am Markt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Ich freue mich super doll aufs nächste Jahr mit Fotografie to Good. Ich hoffe, wir hören uns da oft wieder, machen zusammen spannende Fotos, spannende Projekte. Da ist noch einiges in der Pipeline. Eine kleine Ansage kann ich euch noch machen. Und zwar werden wir am Fotografie-to-Gut-Rhythmus ein kleines bisschen was verändern. Und alle, die sich jetzt erschrecken und denken, oh nein, sie machen weniger Sendungen. Nein, wir machen mehr. Ab Februar wird es 4 Sendungen von uns geben. 2 klassische Talk-Folgen, wie ihr die sonst von uns kennt. Eine Solo-Folge von mir, wie gehabt. Und eine Solo-Folge von Falk. Das heißt, ihr habt ab Februar 4 Folgen Fotografie-to-Gut im Monat. Immer freitags. Aber was genau da kommt, das erzählen wir euch mit Sicherheit in der ersten Folge im Februar nochmal ganz in Ruhe, was es damit auf sich hat und wohin die Reise geht. Werdet ihr dann erfahren, bei Leben tut gut, tut sich dann auch eine Kleinigkeit, aber dazu später mehr. Jetzt kommt ihr erstmal bitte alle gut rüber, bleibt gesund, bleibt munter und wir hören uns 2025 wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.